Wunderschönen guten Morgen. Irgendwie bin ich laut, glaube ich, oder? So wie das aussieht, müssen die anderen sich erstmal abschminken. Das war das insgeheime Predigteam. heute Morgen geht es um einen Mann, der verzweifelt ist. Er hat ein sehr, sehr großes Problem. Er wird von seinem Widersacher, von seinem Feind arg bedrängt. Es bleibt ihm nichts übrig, als aus seinem Land zu fliehen. Das Problem ist, dass alle Länder drumherum auch Feinde seines Landes sind. Also eine sehr, sehr schlechte Ausgangssituation. Und er überlegt sich eine Tücke. Und zwar hat ein Nachbarland, die haben so einen kleinen Spleen, und zwar denken die, dass Leute, die geistig behindert sind, sehr besondere Menschen sind. Was er also tut ist, er stellt sich geistig behindert, holt sich irgendwo einen Stock aus dem Wald, humpelt da so vor sich her, lässt einen Speichel aus seinem Mund fließen und läuft über. Die Leute lassen ihn gewähren, sie erkennen ihn auch nicht, ja. Und so schafft er es, bis zu dem König des Landes vorzutreten. Und er hat echt Bammel in dieser Situation, weil er weiß nicht, ob er jetzt sterben wird, wenn er sich in die Hände dieses Königs begibt, oder ob er Amnestie bekommt, ob er überleben darf. Und in dieser Situation, oder kurz nach dieser Situation, schreibt dieser jemand ein Lied. Und ein Teil dieses Liedes sehen wir hier vorne, was er nach dieser Situation geschrieben hat. Nämlich da sagt er, schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Dieser Bibelvers begleitet mich schon seit einiger Zeit. Und ich habe mir über diesen Bibelvers einige Gedanken gemacht. Ich habe mir gedacht, wir hatten in der Vergangenheit einige Predigten, da haben wir ja richtig Bibeltext abgearbeitet. Das wollen wir heute Morgen nicht tun. Ich möchte mich mit euch in einen Bibelvers mal eingraben. Ja? Und mal gucken, was am Ende so dabei rauskommt. Eben in diesem Anspiel, und da bin ich dem Team sehr dankbar, dass sie sich dafür hergegeben haben, weil die verpassen jetzt einen Teil von der Predigt, die müssen sich jetzt noch abschminken und so, von daher, wenn die einfach reinkommen, dann dürft ihr einfach, naja, einfach mit ins Wort reinfallen und applaudieren, ja? Nicht, wenn sie einzeln reinkommen. Passt nicht. Interessant ist an diesem Bibelvers, schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist, glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt, dass es ja super, ein super praktischer Ansatz ist, oder? Hier ist jemand, der hat erlebt, er hat in einer ganz konkreten Situation erlebt, wie der Herr ist. Und ich glaube, er wollte das jetzt in irgendeiner Art und Weise transportabel machen. So, dass wenn das jemand liest, er sich dort einfühlen kann und versteht, begreifen kann, wie Gott eigentlich wirklich ist. Das ist das, wovon dieser Bibeltext handelt. Und die Schwierigkeit, jetzt kann man das. Und die Schwierigkeit, die wir heutzutage sehr, sehr häufig haben, ist, das genauso auch mit unserem Glauben zu tun. Anderen Menschen, außenstehenden Menschen begreiflich zu machen, wie eigentlich Gott ist, wie er schmeckt. Ich habe in der Woche, da lief, glaube ich, ein Quiz in SWR 3, da wurde eine Frage gestellt, und zwar, wer hatte den größeren Wortschatz, Goethe oder Shakespeare? Was denkt ihr, welche Sprache hat die meisten Wörter auf dieser Welt? Englisch. Ich weiß nicht wieso, es ist so. Mehr als Chinesisch. Es ist wirklich so. Ich war voll von den Socken. Man geht davon aus, dass Shakespeare dreimal so viele Wörter zur Verfügung hatte als Goethe. Aber versucht doch mal zu erklären, auch in Englisch. Ich glaube, ich könnte den Robert jetzt hier nach vorne stellen und ich sage, versuch uns doch mal zu erklären, wie denn Luft Englisch ist. Wir bedanken uns bei dem Herrn in der letzten Reihe. Könnte ihn bitte jemand an die Tür... Nee. aber was denkt ihr? Wenn wir jetzt Shakespeare hier stehen hätten, oder Robert, oder wen auch immer, glaubt ihr im Ernst, dass die es schaffen würden, im Rahmen ihrer Sprache zu erklären, wie denn Erdbeeren zum Beispiel mit Sahne schmecken? Genauso wenig kann man erklären, wie denn Luft schmeckt. Das Problem ist, wenn wir diesen Bibelvers angucken und wir bleiben beim ersten Wort stehen hier, schmecket. Was wollte er denn damit sagen? Was hat denn das Schmecken so für Eigenarten? Ja, der Genießerfaktor. Richtig? Kannst sagen, ich bin nicht da. Ich bin gerade beschäftigt. Aber es hat auch etwas sehr Egoistisches, weil das, was ich jetzt gerade im Mund habe, kann ja niemand anders mehr essen. Nur vielleicht in den ersten 6 bis 9 Monaten seines Lebens geht das schon. Darüber hinaus sollte man das aber vermeiden, glaube ich. Ja. Aber es hat auch was sehr Egoistisches. Und hier kommt einer her und er sagt, probier mal. Probier doch mal, wie großartig mein Gott ist. Probier das mal. Das ist ein Geschmack, den wirst du definitiv nicht mehr vergessen. Und der zweite Aspekt ist, bei dem Schmecken ist, es ist nur für dich. Es ist nur für dich. Da ist jemand, der hat sich Gedanken gemacht um deinen Geschmack. Da ist jemand, der hat sich Gedanken gemacht um deinen Geschmack, was dir schmeckt. Und er hat sich gesorgt. Es gibt gerade auf ProSieben eine Sendung, ja, wo Leute Blind Dates machen. Also da gibt es 4 Jungs und eine Frau und die müssen jeden Abend immer so eine Frau bekochen. Irgendwie. Naja, keine Details. Auf jeden Fall ist es sehr interessant zu sehen, wie geschmeichelt sich diese Frauen fühlen, weil die Jungs sich Gedanken gemacht haben, was könnte die denn mögen? Was mag die denn? Liege ich richtig mit meinem Rezept? Und ja, keine Experimente, nicht, dass da irgendwie so ein Hummercocktail voll daneben geht, das kann ich mir nicht leisten. Das ist ganz interessant, wie die Jungs einen Flattermann bekommen, was sie denn jetzt kochen sollen. Nicht, weil sie nicht kochen könnten, teilweise sind der Jungs dabei, da muss ich sagen, oh meine Güte, hoffentlich guckt sich das meine Frau nicht an. Aber die machen sich Gedanken und genau das ist das, was der David hier sagt. Probier doch mal, greif doch zu von dem, was da jemand für dich vorbereitet hat. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und dein Geschmackssinn ist so individuell. Wenn du hergehen würdest, würdest du vielleicht versuchen, Erdbeeren mit Sahne ganz anders zu erklären als irgendjemand anders. Weil du die ganz anders schmeckst. Außer grüne, da sind wir uns einig, oder? Das mit dem Essen hat natürlich so ein Ding. Wenn ich von diesem Geschmack profitieren will, muss ich zugreifen. Ich muss mich da teilweise etwas ausliefern. Richtig? Da hat jemand was gekocht? Was sagt der Schwabe, was der Bauer nicht kennt? Naja, lass uns. Auf jeden Fall, ich muss mich da ausliefern und ich muss auch zugreifen. Das macht man nicht nur aus Höflichkeit, ja, sondern kennt ihr gerade so Kribbelrezepte, wo du denkst, oh, wie das wohl schmeckt? Und ob mir das überhaupt schmeckt, wenn du irgendwo eingeladen wirst und dir wird dann plötzlich so ein Teller irgendwie mit Muscheln oder sowas vorgestellt. Schnecken, ja, mit Knoblauchsoße, wenn du vielleicht im Elsass bist, da würde ich dann auch davor sitzen und sagen, toll, dass er sich Gedanken gemacht hat. Die hätte aber besser durchdenken sollen. Ja, da hätte es eine einfache Aldi-Pizza auch getan. Auf jeden Fall, versteht ihr das? Ich muss an irgendeinem Punkt kommen und ich muss mich demjenigen, der für mich gekocht hat, ausliefern. Dass ich sage, das probiere ich. Es gibt es aber auch hin und wieder Inkredenzien in unserem Essen, die dazu führen, dass uns Sachen nicht schmecken. Geschmacksverstärker. Oder es ist verkocht. Und die lassen uns aufhorchen. Und die merken wir uns. Ist das so richtig zubereitet? Wirklich so, wie ich das haben will? Und wenn ich das jetzt esse, ob das alles so natürlich ist? Hoffentlich war das ein Biorind oder was auch immer. Ja, und es gibt Leute, die Strecken essen mit Chemie, also sogenannte Geschmacksverstärker. Und die haben wir auch manchmal, so Geschmacksverstärker im Essen. Ja, so irdische Geschmacksverstärker. Das sind die Situationen, in denen wir uns befinden. Die lassen uns vorsichtig werden, was wir essen. Ja, weil so ein geistlicher Gammelfleischskandal, der haut rein, ne? Da setzt sich was fest in unserem Magen und wir füllen uns mit etwas, was wir nicht so einfach loswerden. Ich denke, wir füllen uns und wir essen Sachen teilweise, die uns so arg beschäftigen, dass das, was die Bibel als richtige Speise erachtet, uns manchmal zu einem riesengroßen Problem wird. Und wir das, was Gott für uns bereitet hat, in den allermeisten Fällen mit Schwierigkeiten nur annehmen können. Der Bibelvers hat einen zweiten Aspekt. Sehet, dass der Herr gütig ist. Was heißt denn das? Und als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, war der erste Eindruck so, ich muss anerkennen, dass er gütig ist. Ja? Sehet heißt auch, sei aufmerksam. Probier es aus. Schau mal hin, was Gott für dich vorbereitet hat in deinem Leben. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du sagst, ich gucke ja hin und mir gefällt es überhaupt gar nicht. Aber da gibt es ja noch ein Ende von dem Bibelvers, da sind wir noch nicht. Aber das, was der David sagen möchte hier ist, hey, ich war ausgeliefert, aber schau doch mal hin und anerkenne, was er getan hat. Am Schluss der Situation muss ich sagen, das hat er toll gemacht. Kannst du anerkennen, was Gott dir Gutes getan hat? Bist du in der Lage hinzuschauen und zu akzeptieren, wie Gott in deinem Leben handelt und dass er überhaupt handelt in deinem Leben? Das ist das, was der König David hier sagen will. Ich bin auf eine total splinige Idee gekommen, weil ich verfolgt war. Aber guck mal hin, was er getan hat. Ich bin gerettet. Manchmal sind wir beim Hinschauen auch Beobachter. Und auch das müssen wir ertragen. Da sitzen wir auf der Tribüne unseres eigenen Lebens und schauen uns das Spektakel so von oben an und denken nur, oh, hoffentlich geht das gut. Und ich glaube, so ist in dieser Situation war David hier auch. Aber er sagt trotzdem, guck mal, wie großartig mein Gott ist. Vielen ist es vielleicht aufgefallen, dass ich seit vor Weihnachten eine Brille trage. Es wird auch immer komplizierter zum Predigen. Jetzt habe ich so einen Bügel und da vorne einen Bügel und ich bin richtig hammerhart ausgestattet gerade. Und seitdem sieht man auch die Welt ganz anders mit Brille, weil das ist nicht mehr so anstrengend, wenn ich jetzt lese. Ich kann auch wieder gut lesen, ohne dass ich dann gleich Kopfschmerzen bekomme oder sonst irgendwas. Ich habe gedacht, das ist mein durchgeknalltes ADS. Nein, ich mir hat eine Brille gefehlt. Und seitdem sehe ich auch die Welt viel klarer. Und ich glaube, hin und wieder müssen wir auch so eine Brille verpasst bekommen, um zu akzeptieren, schon in der Situation, in der wir uns befinden, nicht danach. Danach ist immer einfach, hey, Gott hat so gesegnet. Nein, in der Situation zu akzeptieren und sagen, ich habe keinen Schimmer, was hier abgeht, aber er ist bei mir. Er ist bei mir. Und da kommen wir gleich dazu. Interessant ist, dass der David hier jetzt umswitcht von den Sachen, die uns gehören, ja, schmeckt und sehet. Das sind die Sachen, die nur mit mir zu tun haben. Ich soll akzeptieren, ich soll ausprobieren, ich soll mal hingucken, was Gott getan hat. Und jetzt switcht er um auf die Eigenschaften Gottes und sagt, dass der Herr gütig ist. Das ist das, was wir ausprobieren sollen. Da sollen wir drin baden. In der Güte des Herrn. Die gehört uns. Die dürfen wir ausprobieren. Da dürfen wir hinschauen, was denn Gott aus dieser Güte heraus tut für mich. Das Problem der Bibel ist, dass wir einen sehr persönlichen Gott haben. Der kümmert sich nur um dich. Nur du bist da im Fokus. Das ist das, was ihr hier sagt. Und wenn wir eine Hürde aufbauen, hier schmecken und sehen, also das Ausprobieren, dann haben wir eine Hürde zwischen uns und der Güte des Herrn. Wenn wir hergehen und sagen, ich will das aber gar nicht in Anspruch nehmen, ich will das gar nicht ausprobieren, wer weiß, was mir da passiert. Aber David möchte uns ermutigen und möchte sagen, hey, probier's mal aus. Ich bin mit dem Punkt schon fertig, warum auch immer. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Das ist jetzt der Punkt in diesem Psalm, wo David darüber redet, hey, werd mal erwachsen. Ich saß da vor mir, ist das wie Schuppen aus den Haaren gefallen. Zuerst sagt er, schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Das ist ja eine Augenblicksgeschichte. So ein Geschmack kannst du ja nun nicht, kannst du zwar schon einfrieren, kannst auch wieder auftauen, aber wir sind uns alle einig, nur Suppe schmeckt eingefroren, aufgetaut wieder besser als vorher. Ist das richtig? Ja? Aber das, was wir sehen, ist der Augenblick. Das, was wir schmecken, ist der Augenblick. Das findet jetzt statt. Hier und jetzt. Richtig? Und hier sagt David, hey, wann kann ich mich denn bei ihm bergen? Das ist für mich die Zukunft. Das heißt, lerne den Geschmack des Herrn kennen und lerne auch hinzuschauen, dass in einer Situation, wo du dich bei Gott bergen musst, das wieder in Erinnerung rufen kannst, dass das funktioniert mit dem Schmecken und mit dem Sehen. Ich glaube, das war so wichtig, das wiederhole ich nochmal. Wir sind in einer Situation, in der es uns nicht gut geht. Und das, was der Psalmist hier sagen will, ist, versuche dir in Erinnerung zu rufen, wie das denn war mit dem Schmecken und mit dem Hinschauen, dass Gott da ist. Das heißt, wenn du jetzt in einer Situation bist, die nicht rosig läuft, die nicht wunderbar läuft, wo du Riesenhürden hast, dann frag dich Gott, wie hoch ist denn deine Lernkurve? Hast du dir gemerkt, wie es ist, wenn du zugreifst? Hast du gemerkt, was passiert, wenn du akzeptierst und hinschaust, wie gütig ich eigentlich bin? Und nimm das mit in diese Situation, wo du Schwierigkeiten hast, das anzuerkennen. Ja, mach daraus eine Lernschablone. Der Herr ist gütig. Und nimm diesen Geschmack des Moments, den du nur dann hast, wenn du das Zeug im Mund hast. Und das Hinschauen, dann, wenn diese Situation passiert ist, lerne daraus und nimm diese Situation mit, transportier sie mit zu deiner nächsten Krise, zu deinem nächsten Problem, wo du sagen kannst, aber ich hatte da einen Geschmack auf der Zunge und das war so wunderbar. Das hat mich an dem erinnert, wie gütig eigentlich der Herr ist. Da steckt eine Menge drin in so einem Psalm, oder? ist immer schön, wenn man sich da mal ein bisschen eingräbt. Und es ist auch gar nicht so kompliziert, was der uns hier erzählen will, glaube ich, oder? Das ist Alltagsüberleben. Vielleicht sind wir nicht so herausgefordert wie der König David, der hier emigrieren muss zu einem feindlichen Volk. Aber ein feindlicher Chef reicht auch manchmal. Ja? Oder wie diese Woche, ich bin gar nicht auf die Arbeit gekommen in dem Schneegestöber. Ich habe das überhaupt gar nicht hingekriegt. Ich bin schon kurz vor der Auffahrt zur 35, habe ich schon gestreikt. Da ging gar nichts mehr. Nachdem ich Helene abschleppen musste und sie hat sich noch am selben Tag Winterreifen drauf machen lassen, habe ich auch gedacht, nicht so lustiger Tag. Aber gut. Glücklich der Mann, der sich bei Gott birgt. Ich könnte jetzt eine Männerpredigt machen, das erspare ich mir, weil es sind auch Frauen da. Aber was er sagen möchte ist, möchtest du glücklich sein? Dann birg dich bei Gott. Suche Zuflucht bei ihm. Niemand hat dir versprochen auf dieser Welt, dass alles glatt laufen wird. Das ist eine Lüge. Deine Welt funktioniert nicht so wie im Fernsehen. Ja? Aber du bist glücklich, wenn du hergehst und sagst, ich möchte mich bei Gott bergen. Ich möchte da Zuflucht finden. Das ist der Punkt, wo es mir gut geht. Egal wie meine Situation gerade aussieht. Egal wie es hier aussieht. Weil ich habe es erlebt. Das ist ein Zeugnischarakter. Ich bin Zeuge von etwas geworden. Ich habe es gesehen mit meinen Augen und geschmeckt mit meiner eigenen Zunge. Und das nehme ich mit. Diesen Geschmack werde ich nicht mehr verlieren. Den werde ich nicht mehr vergessen. David hat ja auch irgendwann mal gesagt, wir sollen nicht vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Das ist eine andere Form. Nun, was wir jetzt tun immer so als Christen, wenn wir mit anderen Menschen reden, im Hinblick dieses Psalmes, ist, dass wir hergehen und versuchen, Erdbeeren mit Sahne natürlich etwas anders zu erklären oder auch Luft. Viel lieber und viel einfacher ist es, im Gespräch mit anderen Leuten, die nicht an Jesus und an Gott glauben, die molekülare Struktur von Luft zu erklären und ihnen klarzumachen, dass sie dennoch existiert und dass jeder sie braucht. Oder, in meinem Beispiel mit der Erdbeeren und Sahne, ich habe da gestern mal extra nachgeguckt, ja, und extra mal eine Anleitung in Wikipedia angeguckt, das war ganz lustig. Beim Schlagen wird Luft unter die Sahne gemischt. Die Fettkügelchen in der Sahne besitzen auf ihrer Oberfläche Eiweißmoleküle, mit denen sie an den untergeschlagenen Luftbläschen haften bleiben. So bilden sie ein zunehmendes, feineres, dreidimensionales Netz, mit dem die Luft gefangen ist. Dadurch wird die Sahne fest und erreicht etwa das Doppelte ihres ursprünglichen Volumens. Wird die Sahne zu lange und zu heftig geschlagen, verklumpen die Fettpartikel zu Butter. Das war der Satz für die Männer, ja? Okay? Wir essen ja auch gerne Erdbeeren mit Sahne, wo noch ein bisschen Zucker drauf ist. Gerade so am Anfang der Saison muss man noch ein bisschen ein Turbo reinhauen. Ja? Hauptquellen des Zuckers ist das Zuckerrohr. Anbau in den Tropen. Und Zuckerrübe, Anbau mehr in unseren Breitengraden. Die Saccharose ist als Substanz direkt in diesen Anbaufrüchten enthalten und wird durch Herauslösen, Kochen oder Pressen in wassergäriger Lösung extrahiert und bei weiterem Einkochen als Kristalle ausgefällt. Je nach gewünschten Reinheitsgrad wird der Zucker wiederholt umgefällt und gereinigt. So kann man Erdbeeren mit Sahne auch erklären. Aber der absolute Schocker kommt noch. Die Erdbeere. Lateinischer Ausdruck Fragaria. Ist eine Gattung der Unterfamilie der Rosaceae innerhalb der Familie der Rosengewächse. Jetzt seid ihr auch von den Socken, hä? Die Frucht enthält bis zu 2% Elagarsäure. Die Sammelnussfrucht enthält ihre typische rote Färbung durch die Pflanzenstoffe Anthysocon und Kämpferrosel. Wahrscheinlich. Weiterhin sind die Erdbeeren, die antibakterielle und entzündungshemmende Katechine enthalten, die Schwermetalle im Organismus binden. Schade für die, die eine Erdbeerallergie haben. Erdbeeren enthalten außerdem so viel Vitamin C, dass 150 Gramm davon den Tagesbedarf decken. Die Früchte reifen nach der Ernte nicht nach, sie zählen zu den nicht klimatisierten Früchten. So kann man Erdbeeren mit Sahne auch erklären. Und ich glaube, das ist das, was wir tun, wenn wir mit unserem Arbeitskollegen erzählen und erzählen ihm, dass diese Erde in 7000 Jahren erschaffen worden ist. Nein, also. Und dass das mit Darwin ein großes Problem ist. Und wisst ihr, dass ja Jesus wiederkommt und dass die Sünde wieder dem Heiligen Geist dies und jenes ist. Und dass das mit dem Dämonenaustreiben so und so funktioniert. Und dass man so und so übers Wasser laufen kann. Glaubt ihr, dass David diesen technokratischen Anspruch seines Glaubens in diesem Bibelvers in irgendeiner Art und Weise berücksichtigt hat? Ich bin sehr, sehr bewegt. Und zwar gibt es eine Möglichkeit, also ich bin ja so technologisch manchmal auch meiner Zeit voraus, da weiß ich nicht, was auf meinem Rechner so passiert. Und es gibt im Moment eine sehr interessante Möglichkeit im Internet. Und zwar gibt es ein Programm, das heißt Skype. Da können Leute mit anderen Leuten reden, die sich noch nie gesehen haben. Und da kann man jetzt ein Forum eröffnen und kann mit Leuten, die dorthin kommen, kann man miteinander reden. Und ich habe das so ein paar Mal gemacht, dass ich so einen Raum eröffnet habe und habe dann da reingeschrieben, was wollte Jesus eigentlich? Fragezeichen. Und war dann erschrocken, dass da 130 Leute drin waren. Und ich war mehr damit beschäftigt, den Raum zu moderieren, als den Leuten zu erzählen, wie großartig eigentlich Gott ist. Und es ist doch interessant, wie frei und offen Deutsche in der Lage sind, über ihren Glauben zu reden, wenn sie anonym sind. Und ich habe gesehen, dass der technokratische Anspruch meines Glaubens, nämlich ich schmeiße oben Glauben rein und unten kommt eine Packung Leben raus, nicht funktioniert. Argumente interessieren die nicht die Bohne und sind eine Beleidigung gegen die Intelligenz der Menschen, die in diesem Raum waren. Für die ist es eine Beleidigung, wenn man hergeht und sagt, du, es tut mir leid, ich stamme nicht mal vom Affen ab, ich weiß nicht, wo du herkommst. So, das mit den Einzellern habe ich es nicht so. Für die ist es eine Beleidigung. Aber wogegen niemand von diesen 130 Leuten irgendetwas sagen konnte, war, als ich hergegangen bin und habe ihnen erzählt, wie ich zum Glauben gekommen bin. Habe ihnen erzählt, wie alltagstauglich mein Gott ist. Habe ihnen Zeugnis gegeben von dem, was Gott tut in meinem Leben, wenn man ihn denn lässt. Und das Evangelium verkündigen hat sich auf den einzelnen Punkt reduziert, wo ich hergegangen bin und habe gesagt, das ist mein Leben, guck es dir an und bewerte es selber. Dagegen konnten sie kein Argument finden. Und wenn wir hergehen und das anwenden auf unser allgemeines Leben, in den Situationen, wo wir mit anderen Menschen reden, wie schwer fällt es uns da, authentisch Zeugnis zu geben von dem, was uns passiert mit unserem Gott? Ist das dann kompliziert? Müssen wir dann lauter Seminare hinter uns bringen? Oder können wir einfach sagen, hey, es ist großartig, wenn ich einfach zugreife und ausprobiere, wie Gott ist. Ich ermutige dich, das auch zu tun. Probier es doch aus. Den Geschmack bekommst du doch erst dann, wenn du zugreifst. Und das hat nichts mehr mit Technik zu tun. Nichts mehr mit Argumenten, mit denen man rumkämpfen muss. Weil was möchte denn Gott haben? Möchte Gott die Intelligenz dieser Menschen bekehren oder ihr Herz? Mich hat es sehr, sehr ermutigt zu sehen, dass Jesus auch sagt von sich im Neuen Testament, ich bin das Brot des Lebens. Keiner, der zu mir kommt, wird jemals wieder Hunger leiden und niemand, der an mich glaubt, wird jemals wieder Durst haben. Gott spricht unsere Sinne an. Mit unserer Intelligenz kann er nur teilweise was anfangen. Die nimmt er vielleicht auch, es ist okay. Aber Gott möchte unsere Seele haben. Und er möchte, dass wir mit unserer Seele und mit unserem Herzen dieser Welt zur Verfügung stehen und ihr erklären, was wir denn getan haben in unserer letzten Krise. und warum wir glücklich sind, wenn es mal nicht so toll läuft. Weil dann, wenn es nicht so toll läuft, haben wir einen Grund, Gott mit einzubeziehen in unser Leben. Und das wird immer großartig, auch wenn es manchmal ätzend ist. Wir können den Leuten sagen, und da haben wir eine echte Botschaft. Eine Botschaft fürs Herz und für die Seele, für den Geschmack und für die Sinne. Wir haben die Möglichkeit, den Leuten zu sagen, hey, wenn du Jesus Christus hast, dann brauchst du keinen Hunger und keinen Durst mehr haben in deiner Seele. Weil er ist alles, was du brauchst. Er ist alles, was du brauchst. Es gibt nichts mehr, was du darüber brauchst. Nicht noch mehr Frieden oder nicht noch mehr ein gedecktes Konto oder nicht noch stillere Kinder. Er ist alles, was du brauchst. Und ich habe es erlebt. Ich habe das erlebt. Und diese Zeugnisse sind davon geprägt, wie wir es schaffen, mit unserem Gott Krisen zu bewältigen, so wie der David es getan hat. Und dagegen gibt es kein Argument. Er hat gesagt, glücklich der Mann, der sich bei ihm wirkt. Ich habe es ausprobiert. Frag mich. Ich habe es ausprobiert. Es ist nicht alles glücklich bei mir, aber es ist, bei ihm bin ich glücklich. Bei ihm bin ich glücklich, weil mir diese Welt nicht das bieten kann, was ich brauche für meine Seele. Weil meine Seele wurde von Gott gemacht. Und der kann mir nur das geben, was meine Seele braucht. Wir haben einen Gott, der sich an unserem Leben offenbaren will. An unserem Leben, nicht an unserer Intelligenz. Wir haben einen Gott, der unser Leben eingreifen möchte, für jeden persönlich, individuell. Und die Wertigkeit und die Art und Weise, wie er das tut, die sehen wir hier. Der Herr ist gütig. Er ist gütig. Und so geht er auch mit unserem Leben um. So möchte er sich offenbaren. Gott hat den Entschluss gefasst, sich zu offenbaren. Wir müssen das nicht herausfordern, nicht erkrampfen, nicht hergehen und sagen, ja, ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Er hat schon vorher gewusst, dass du nicht mehr weiter weißt und hat nur darauf gewartet, dass du auf den Knieknopf drückst und sagst, hallo, hier bin ich, ich brauche mal gerade Hilfe. Er steht parat mit seiner Gütigkeit und er kennt die Situation, in der du dich befindest. Er kennt aber auch die Situation vieler anderer Menschen auf dieser Erde, die nicht wissen, wie gütig Gott ist. Und wie einfach ist es, herzugehen und aus seinem Leben authentisch zu berichten. Du wärst nicht so authentisch, wenn du nicht diese ganzen Krisen erleben würdest. Aber gib den Krisen doch einen Wert, indem du den anderen erzählst, wie du sie meistern kannst. Manchmal brauchst du kürzere Zeit, manchmal brauchst du längere Zeit. Aber du bist in der Lage, die Güte des Herrn zu erkennen. Ich möchte vielleicht so als Appell, als Aufruf für heute Morgen nicht unbedingt das Schmecken und das Sehen sehen oder die Eigenschaft, dass Gott gütig ist. Für mich ist es wichtig, als Appell mitzunehmen, der Punkt hier unten. Glücklich ist der Mann, der sich bei ihm birgt. Ich möchte euch wirklich aufrufen, offensiv mit eurer Situation umzugehen, in der ihr euch befindet. Und ich möchte euch wirklich aufrufen, macht euch Gedanken darüber, was hat Gott in meinem Leben Gutes getan? Woher kommt denn der Geschmack? Und woher kommt denn deine Sichtweise? Der kommt doch aus den Situationen, wo du es schon bereits erlebt hast. Und mein Aufruf an dich heute Morgen ist, nimm diese doch mit in die nächste Situation, weil die nächste Krise kommt bestimmt. Aber mit Gott bist du krisensicher. Deswegen lerne daraus und nimm das doch mit. Nimm doch den Geschmack mit, was passiert, wenn Gott hilft. Damit es dir leichter fällt. Und das hat was damit zu tun, dass wir unseren Glauben erwachsen machen. Dass wir hergehen und größer werden in unserem Glauben. Ich hoffe, ich konnte euch so ein kleines bisschen mitnehmen in diesen einzelnen Bibelvers, dass wir mal ein bisschen in die Tiefe gehen konnten. Ich hoffe, ihr nehmt ihn so ein bisschen mit als Motto für diese Woche. aber auch, dass ihr aufmerksam seid, dass ihr seht, dass ihr hinschaut, was Gott eigentlich tut in eurem Leben und dass ihr es wirklich mitnehmt und dass ihr sagt, ich habe das aber anders erlebt. Und dass ihr da einfach stehen bleibt und euch nicht umblasen lasst. Ja? Lernt daraus, wenn ihr aus der Tiefe wieder emporkommt. Und nehmt das mit für die nächste Situation. Okay? Alles klar. Dann bedanke ich mich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag.